Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Zusammentrifft.
Wo ist dein Respekt?
Für euer freundliches Erscheinen auf diesem Schlachtfeld hier gebührt euch Dank.
Das hier ist unsere Armee. Wer dazugehören will, muss sich beugen.
Ich beuge mich nur vor Schottland. Und wenn das hier eure Armee ist, wieso rennt sie davon?
Wir sind nicht gekommen, um für die unseren Kopf zu verlieren.
Wir gehen heim. Die Engländer sind zu viele.
Ihr Söhne von Schottland, ich bin William Wallace.
William Wallace ist 2 Meter groß.
Ja, habe ich gehört. Er kann Männer zu 100 umbringen. Und wenn er bei uns wäre, hätte er den Feind schon lange mit Feuerbällen aus seinen Augen verziert. Und mit Blitzschlägen aus seinem Arsch. Ich bin William Wallace. Und ich sehe hier eine ganze Armee meiner Landsleute vor mir, die sich der feigen Tyrannei widersetzen. Ihr kommt, um als freie Männer zu kämpfen. Und freie Männer seid ihr alle. Was würdet ihr tun ohne Freiheit? Wollt ihr kämpfen? Gegen die da? Nein, wir laufen davon. Und überleben.
Genau.
Oh ja, kämpft und ihr sterbt vielleicht. Flieht und ihr lebt. Wenigstens eine Weile. Und wenn ihr dann in vielen Jahren sterbend in eurem Bett liegt, wärt ihr dann nicht bereit, jede Stunde einzutauschen von heute bis auf jeden Tag, um einmal nur, ein einziges Mal nur, wieder hier stehen zu dürfen, um unseren Feinden zuzurufen. Ja, sie mögen uns das Leben nehmen. Aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit.
Nicht kannst, auf so einem schwarzen Pferd so hin und her, finden jedenfalls meine 3 Frauen. William Wallace. Viele von euch lieben diesen Film, manche mögen ihn wahrscheinlich gar nicht. Trotzdem wird er uns ein bisschen durch diese Predigt hier begleiten. William Wallace führt durch seine Leidenschaft, seinen Mut, seine Überzeugungskraft, seine Ausstrahlung ein weit unterlegenes Heer in eine Schlacht und am Ende gewinnen sie auch. Sie haben ihn deswegen Braveheart genannt später, auch den echten William Wallace. Ein Mann mit einem mutigen Herz. Und vor allem, das mag ich an dieser Szene irgendwie, ein Mann mit einer Berufung. Und der durch seine Berufung ein Mann mit einer Bedeutung wurde. Ein Mann, von dem man sagen könnte, er wurde geboren, um zu kämpfen für die Freiheit Schottlands. Und der, das wird in dieser Szene deutlich, irgendwie etwas kennt, wofür er lebt. Und das ist größer als sein eigenes Überleben, das, wofür er kämpft, die Freiheit. William wurde hingerichtet für seinen Traum, im Film durch Enthauptung. In Wirklichkeit hat man am echten William Wallace die brutalste Hinrichtung vollzogen, die angeblich in England jemals vollzogen worden sein soll. Ich habe es gelesen, ihr wollt gar nicht wissen, was sie mit ihm gemacht haben. Er hat also sein Leben wirklich hergegeben. Aber vorher bekommt er Sophia Mousseau, mindestens im Film. Ich weiß nicht, wie es in echt war. Und er führt Schottland tatsächlich in Unabhängigkeit. Also geschichtlich ist es wohl so, dass er das nur vorbereitet hat. Da kam noch eine Niederlage und erst sein Nachfolger Robert the Bruce oder was hat dann wirklich Schottland in Unabhängigkeit erlebt. Aber William Wallace ist sowas wie so ein Nationalheld geworden. Durch diese Schlacht bei Stirling und überhaupt durch das, was er für sein Land geworden ist. Ich glaube, wir mögen solche Art Filme. Ich unterstelle euch jetzt einfach mal, dass ihr das mögt. Wir mögen solche Art Filme, solche Helden, solche Personen oder Figuren, die irgendwie etwas Bedeutendes bewegt haben durch ihre Persönlichkeit, weil sie jedes Mal in uns eine Seite zum Schwingen bringen. Jedenfalls bei mir ist es so. Und ich meine diese Seite, die man so beschreiben könnte, so unseren heimlichen Wunsch, auch jemand zu sein. Auch ein Mensch zu sein von Bedeutung. Ein Mensch, der eine Berufung hat. Ein Mensch, der für etwas lebt, vielleicht sogar für etwas kämpft, was größer ist als einfach nur da sein und 80 gute Jahre leben oder so. Also unser Wunsch, ein Mann, eine Frau zu sein, die, wenn wir dann irgendwann mal abtreten, irgendwie einen deutlichen Fußabdruck auf Mutter Erde hinterlässt. Und ob das ein Riesenfußabdruck ist, einen, den man in Geschichtsbüchern lesen wird, oder eben nur ein kleiner, das spielt gar nicht so eine Rolle, aber jemand zu sein, der einen Unterschied gemacht hat, dadurch, dass er da war. Solche Figuren bringen mich zum Träumen davon, dass etwas anders ist, weil ich lebe. Etwas Großes oder vielleicht auch nur etwas Kleines. Ich glaube, dass das so ist. Jeder von uns möchte etwas bedeuten. Ich glaube, wir wären gar keine Menschen, wenn wir uns das nicht wünschten, aus irgendeinem Grund hier zu sein. Für etwas da zu sein. Auf irgendeine Weise wertvoll zu sein. Wir wünschen uns, dass wir nicht nur einfach deshalb geboren wurden, weil vor so vielen Jahren, wie du jetzt alt bist, plus 9 Monaten, 2 Leute Spaß hatten und dadurch zu deinen Eltern wurden. Und jetzt bist du eben da. Wir wünschen uns, dass wir nicht nur deswegen da sind, weil sich irgendwie Erbinformationen gerade in der Art und Weise vermischt haben, dass jetzt eben dein Gesicht dabei rausgekommen ist. Sondern wir wünschen uns, dass wir da sind, um etwas zu sein, etwas zu bewegen. Für etwas zu leben. Also nicht, wir hoffen, dass wir nicht nur geboren sind, weil, sondern dass wir geboren sind, um zu. So, deswegen heißt diese Reihe Born to Be. Geboren, um zu sein. Es gibt, glaube ich, in uns 2 Überzeugungen. Diese 2 Überzeugungen widersprechen sich total und trotzdem sind sie beide da. Die eine manchmal stärker, die andere manchmal schwächer. Die eine Überzeugung ist die, ich bin nichts Besonderes. Ich bin einer von Millionen. 0815. Nebenbei, wenn ihr nicht wisst, woher 0815 kommt, guckt mal, googelt das mal. Das ist eine interessante Geschichte, warum man das eigentlich sagt, 0815 für etwas Normales. Also für irgendwas, was so eben durchschnittlich ist, ne? Erzähle ich jetzt aber nicht. Diese Überzeugung, ich bin einer von vielen, völlig unbedeutend im Lauf der Geschichte. Wenn es mich nicht gäbe. Und ich glaube, diese Überzeugung hört sich wahr an. Sie hört sich sehr wahr an. Es gibt wirklich keinen Grund, keinen wirklichen Grund, wofür ich da bin. Warum ich da bin, ja, das kann man biologisch erklären, aber wofür? So, und dann gibt es da diese andere Überzeugung in uns, die dem total widerspricht. Ab und an ist sie da, manchmal im Kino. Manchmal sind wir sogar richtig sicher, dass sie wahr sein könnte. Und manchmal, bei manchen Menschen sogar permanent, ist sie nur noch ganz schwach. Ich glaube aber, dass sie niemals so ganz total stirbt. auch wenn sie nur noch flüstert. Die Überzeugung heißt, ich bin jemand. Ich bin einzigartig. Ich bin einer von Millionen, ja, aber ich bin einzigartig. Und ich habe Bedeutung. Für etwas bin ich da. Es gibt einen Sinn in meinem Leben, für den sich zu leben, zu kämpfen, vielleicht sogar zu sterben lohnen würde. Die Bibel ist voll von Menschen, das finde ich interessant, voll von Menschen, die das für sich erkannt haben. Die born to be etwas waren. Ja, also die geboren wurden, jemand mit Bedeutung zu sein. Und die das im Laufe ihres Lebens plötzlich entdeckten. Die wenigsten von diesen Leuten, von denen wir da lesen, sind Helden gewesen. Also heute sehen wir sie vielleicht so, weil einfach ihre Geschichte sich über diese paar tausend Jahre in diesem Buch aufgespart hatte. Aber damals waren die wenigsten von ihnen Helden. Born to be handelt von vier Menschen in vier Predigten, die eigentlich ziemlich normale Leute waren. Aber die alle etwas verbindet. Das eine, das ist zwar nicht so wichtig, aber das eine ist, sie haben alle eine Begegnung mit einem Engel. Deswegen ist auf diesem Flyer ein Engel zu sehen. Außerdem ist so ein Engel auch irgendwie was Weihnachtliches. Dachten wir, das passt gut. Aber das spielt eigentlich nur am Rande eine Rolle. Das Wichtigere ist, alle vier begegnen Gott, eben durch diesen Engel, und das verändert etwas in ihrem Leben, ziemlich radikal, in dem, wofür sie leben und was sie über sich selber denken. Und das noch Wichtigere ist, sie begegnen Gott und lernen dabei nicht nur Gott kennen, sondern sich selbst, wer sie sind. Alle vier entdecken durch diese Begegnung mit Gott ihre Bedeutung, ihre Berufung, wofür sie da sind. So, born to be. Ich hoffe, ihr werdet euch in diesen Menschen irgendwie wiederentdecken. Es sind vier sehr unterschiedliche Leute. Das ist nicht zufällig so. Vier sehr unterschiedliche Menschen, vier sehr unterschiedliche Lebenssituationen, so unterschiedlich wie ihr seid. Ich hoffe, dass, und ich glaube, dass jeder, so unterschiedlich ihr seid, ihr eine Bedeutung habt, die es zu entdecken gibt. Etwas, wofür ihr geboren seid. Und ich hoffe ein bisschen, dass ihr euch ein Stückchen entdeckt in diesen vier Geschichten. Bei der einen vielleicht mehr, bei der anderen weniger. Born to be brave ist heute das Thema und es geht um Gideon. Ihr werdet ihn nachher noch persönlich kennenlernen, ganz am Ende der Predigt. Wird er kurz auftreten hier. Gideon. Und man könnte sagen, die Gideon-Geschichte steht im Buch, in dem Richterbuch. Ein sehr, sehr altes Buch im sowieso schon Alten Testament. Und man könnte sagen, er ist in diesem Richterbuch so ein bisschen der William Wallace der damaligen Zeit. Er begegnet Gott durch einen Engel und er wird dadurch zu einem Kriegshelden und er wird dadurch zu jemand, der sein Land in die Freiheit führt. Und wir tauchen mal ein in seine Geschichte und ja, schaut einfach mal, ob ihr ein wenig von eurer Geschichte in seiner Geschichte vielleicht wieder entdecken könnt. Ich lese mal vor und unterbreche dann jeweils und sage ein paar Sachen dazu. Ich habe mir das hier ausgedruckt, brauche ich keine Bibel mit vornehmen. Aus Richter 6. Von Neuem taten die Leute von Israel, was dem Herrn missfällt. Deshalb gab er sie 7 Jahre lang in die Gewalt der Midianiter, die ihnen hart zusetzten. Also nicht die Engländer, sondern die Midianiter. Die Leute von Israel versteckten sich vor ihnen in Höhlen und unzugänglichen Schluchten und verschanzten sich auf den Bergen. Jedes Mal, wenn sie Getreide gesät hatten, fielen die Midianiter zusammen mit den Amalekitern und mit den Beduinen aus dem Osten in das Land ein, verwüsteten die Felder bis nach Gaza. Sie ließen nichts Essbares zurück und raubten alles Vieh, Schafe, Ziegen, Rinder, Esel. Mit ihren Herden und Zelten zogen sie heran, um das Land auszuplündern. Sie waren so zahlreich wie die Heuschrecken. Niemand konnte sie und ihre Kamele zählen. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Da sandte er ihnen einen Propheten, der sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit und euch hierher gebracht. Ich habe euch vor den Ägyptern gerettet und ebenso aus der Hand der Völker, die euch unterdrückten. Ich habe diese Völker vor euch her aus ihrem Land vertrieben und es euch gegeben. Und ich habe zu euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott, verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Gideon kam mir noch gar nicht drin vor, ne? Aber das ist seine Welt. Und Gideons Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Es gibt da ein Heer, was regelmäßig vorbeikommt. Und ich gehe jetzt mal nicht so sehr darauf ein, warum seine Welt so ist, wie sie ist. Die letzten Verse haben das ja hier eben beschrieben, ne? Dass sie sich praktisch den Göttern zugewandt haben, die in dem Land halt so davor kamen. Die Götterstatuen, die Altäre, die Tempel und all das. Und dass sie sich von ihrem Gott abgewandt haben. Und dass das der Grund ist, warum es ihnen jetzt so geht. Das lasse ich heute einfach mal links liegen. Mir ist wichtig, es ist auf jeden Fall eine Welt voller Schmerz. Ich stelle mir vor, auch eine Welt voller Wut bei diesen Leuten, die da unterdrückt werden. Voller Angst und gleichzeitig voller Resignation, weil man gar nichts dagegen tun kann. Und das schon seit 7 Jahren. Und in dieser Welt lebt Gideon. Und ich glaube, das hat schon was mit unserem Leben zu tun. Ich glaube, es ist gar nicht so selten so, dass es eine Zeit von Schmerz ist, von Lebenskrise, die dunkle Stunde manchmal in unserem Leben, und dass das die Zeit ist, in der Menschen Gott begegnen. Ich will nicht sagen, dass das immer so ist. Ich habe auch keine Ahnung, wie du das erlebt hast oder wie du das noch erleben willst, aber ich glaube, es ist oft so. Du erlebst, etwas geht verdammt schief in meiner Welt. Das Leben tut mir weh, die Sache entgleitet mir, was immer. Ich weiß jetzt nicht, was das ist bei dir. Und da mittendrin plötzlich, ausgerechnet da, begegnet dir Gott. Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach so, weil du vorher nicht nach Gott gefragt hast und jetzt plötzlich, ja, das ist hier in dem Text auch so, jetzt schreien sie zu Gott wieder. Vielleicht ist es auch so, dass das einfach irgendwie das Chaos und der Schmerz in deinem Leben etwas Rebellisches in dir weckt. Etwas irgendwie, wie durch so eine kalte Dusche bist du plötzlich wach und du sagst dir, hey, das kann nicht sein. So kann das Leben doch nicht sein. So kann es nicht bleiben, damit finde ich mich nicht ab. Dass das alles sinnlos ist? Nein. Ich suche nach einem Sinn. Ich stehe auf und will etwas ändern. Und dann sitzt da plötzlich mitten in deinem Leben Gott unter einem Baum. So ist es nämlich bei Gideon. Ich lese mal weiter. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abieser. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Das finde ich irgendwie eine richtig schöne Szene. Vorhin hatten wir ja so den großen Überblick noch über das Land und wie es da so aussieht und dass es Unterdrückung ist und Verwüstung und eine Welt des Schmerzes so. Und jetzt könnte man sich das so vorstellen, wie wenn die Kamera so ranzoomt irgendwo in die Berge in Israel und auf so ein Fleckchen Erde zu, und auf diesem Fleckchen Erde steht ein Baum, eine Eiche, und dann zoomt die Kamera so ein bisschen rüber zu so einem jungen Mann, der da mit blankem, gut gebautem, schweißnassen Mel Gibson Oberkörper am Dreschen ist. Stand da so, oder? Ungefähr. Und was ich damit sagen, Gideon ist gerade so richtig beschäftigt mit seinem Alltag, mit seinem Leben, mittendrin. Und man hat so den Eindruck, er hat noch nicht aufgegeben. Um den Ertrag seiner Ernte nicht zu verlieren, drescht er nicht an dem Platz, wo man das normalerweise tut, sondern oben in den Bergen, in so einer Weinkelter, wahrscheinlich waren das so in die Felsen gehauene Tümpel, was weiß ich, und ist da am Dreschen und versucht da wohl das Zeug dann nachher auch zu verstecken. Man könnte sagen, er kämpft noch hartnäckig auf seine Weise gegen den Schmerz in seinem Leben. Er kämpft sich durchs harte Leben, und dieser Baum, der da ein paar Meter weiter weg steht, da setzt sich plötzlich Gott in diesem Engel unauffällig in seine Nähe. Ich finde das ein schönes Bild. Da sitzt plötzlich ein Engel mitten auf dem Grundbesitz seiner Familie, während er da am Schuften ist. Könnte uns sowas passieren? Also ich denke jetzt nicht an Engelbegegnungen gleich, ja? Aber könnte es passieren, dass Gott, während du oder wir dieses Leben, dieses harte Leben meistern, durchkämpfen, uns nicht abfinden, vielleicht auch mit einer gewissen Wut und Verbissenheit im Bauch weiterkämpfen, könnte es sein, dass Gott sich irgendwie leise in unsere Nähe setzt. Mitten auf unser Grundstück. Könnte es sein, dass Gott schon in der Nähe bei dir sitzt und zu dir rüberschaut und eine Weile über dich nachdenkt. Und du hast ihn noch gar nicht bemerkt. Was wäre, wenn du schon länger nicht mehr allein bist auf deinem Dreschplatz? Vielleicht hat sich Gott bei dir auch schon bemerkbar gemacht und dich angesprochen, denn das kommt jetzt. Da zeigte sich ihm der Engel des Herrn. Ich weiß nicht, ob er gewunken hat oder rübergegangen ist. Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, jetzt muss man sich das vorstellen, der ist am Dreschen, ne, schweißnass, also außer Atem. Versuche ich mal. Verzeihung, mein Herr. Aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hergeführt. Wo sind sie denn nun, all seine Wundertaten? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Der Herr aber trat auf Gideon zu, jetzt geht er erst hin, und sagte, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich werde dir beistehen, sagte der Herr. Und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. In diesem Dialog steckt irgendwie richtig viel drin. Ich weiß, das Bild, was ich da jetzt genommen habe, ja, es passt so mittelgut. Das ist nicht der Engel. Aber da war in dem Film irgendwie nichts anderes zu finden. Aber in diesem Dialog steckt so unheimlich viel drin, finde ich. Der Typ unter dem Baum spricht ihn an. Gott mit dir, du tapferer Krieger. So die normale Anrede offensichtlich, wie man sich so Hallo sagt. Ne? Und Gideon erwidert entsprechend, ich sage das mal in meinen Worten, Verzeihung, mein Herr. Aber du und ich wissen, dass hier nix Gott mit uns ist. Davon ist weit und breit nichts zu sehen. Mach dich nicht lustig über unsere Lage. Wenn Gott in meinem Leben wäre, dann würde mein Leben anders aussehen. Unsere Väter haben uns das erzählt, die anderen reden von Gott, mag sein, haben tolle Erlebnisse. Heute ist nichts von Gott hier zu spüren, mein Freund. Also ich habe den Eindruck, er regt sich auf. Er regt sich auf. Den Krieger, dass er mit Krieger angesprochen wird, hat er ganz überhört oder vielleicht hat er das für Ironie gehalten oder weiß ich nicht. Und ich habe zwei Gedanken zu diesem Dialog zwischen dem Engel und dem sich aufregenden Gideon. Das eine ist, und ich könnte mir vorstellen, das passt vielleicht auf dein Leben, sollte Gott mit dir reden, geh nicht davon aus, dass du ihn auf Anhieb erkennst. Sollte Gott mit dir reden, geh nicht davon aus, dass du ihn auf Anhieb erkennst. Gideon erkennt ihn nicht. Möglich, dass er bisher in dein Leben sogar schon reinquatscht. Der sitzt nicht nur da, der quatscht schon in dein Leben rein. Aber du ärgerst dich über diesen Typen, der unter dem Baum sitzt und offensichtlich keine Ahnung hat vom Leben. Sollte Gott mit dir reden, geh nicht davon aus, dass du ihn auf Anhieb erkennst. Das ist das eine. Und das zweite, du wirst Gott vielleicht daran erkennen, dass es einer ist, der an dich glaubt. Der an dich glaubt. Gideon ist es ja in dieser Szene, der nicht glaubt. Weder an Gott, ne? Scheiße, wenn der hier wäre, dann sähe das andere aus. Komme nicht mit Gott. Ich weiß nicht, denkst du das manchmal, wenn du dein Leben anguckst? Das müsste anders sehen, wenn es Gott gäbe, wenn er hier wäre. Also jedenfalls, Gideon glaubt nicht an Gott und auch nicht an sich selber. Das wird deutlich, als der Engel seinen zweiten Satz los wird. Zuerst sagt er Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon regt sich auf. Und dann kommt der zweite Satz von dem Engel und er geht gar nicht auf das ein, was Gideon da gelabert hat. Er sagt, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter. Ich sende dich. Und nach diesem Satz zeigt sich, dass Gideon auch nicht an sich glaubt. Nicht an Gott und nicht an sich. Er sagt, ich? Was glaubst du, wer ich bin? William Wallace? Mr. President? Was glaubst du, wer ich bin? Ein unbedeutender Niemand bin ich. Er sagt, ich bin der Jüngste in meiner Familie. Das war damals übrigens schlecht, der Jüngste zu sein. Und dann bin ich auch noch gehörig zu einer Sippe, die auch noch die kleinste ist, im Stamm Manasse. Und Manasse ist jetzt auch nicht gerade so der obergroße Stamm in dem Land dort. Ja? Also Junge, du sprichst den Falschen an, was hast du für Ideen? Wenn ich mich hier umdrehe, um zu schauen, wie viel mir folgen würden in einen Kampf gegen die Midianiter, dann ist da keiner. Also, wer bin schon ich? Und Gideon ist, glaube ich, nicht ein Typ, der Komplexe hat oder so, sondern er einfach Realist ist. Nur Gott ist kein Realist. Auch ein Merkmal, woran man Gott erkennen kann manchmal. Er ist kein Realist. Er geht auch gar nicht auf die Argumente ein, dass er der Jüngste ist und alles das. Er sagt, hey, ich werde dir beistehen. Und du wirst die Midianiter mit einem Schlag vernichten. Also, Gott glaubt an diesen kleinen, jungen, unbedeutenden Gideon. Hartnäckig. Und ich sag mal was Gewagtes. Ich glaube, Gott glaubt mit einer Hartnäckigkeit an dich und an mich und an jeden hier, dass wir den Kopf schütteln würden, würden wir es ahnen, was er so von uns denkt. Weil wir sagen würden, nein, du kennst, wer bin ich schon? Und wenn du in deiner Welt plötzlich mal Gott unter dem Baum sitzen siehst und wenn du auf irgendeine Weise ihn reden hörst und vielleicht ahnst, hey, das könnte Gott sein, weil das, was er in mein Leben reinredet, das hat mir so noch keiner gesagt, das ist nicht von dieser Welt irgendwie, das ist komisch. Du ahnst, es könnte Gott sein. Wenn das passiert, dann wirst du dabei nicht nur Gott kennenlernen, wie er ist, sondern dann wirst du dich selber kennenlernen, wie du bist. Und das könnte sein, dass dich das überrascht. Es dich überraschen könnte, wie Gott und was Gott von dir denkt. Die Kirche ist ja nicht so gut, ist ja eher dafür bekannt, dass man in ihr gesagt bekommt, dass Gott groß und herrlich ist und dass wir kleine Sünder sind. Und dass wir uns glücklich schätzen können, wenn Gott uns gnädig ist und nicht wie kleine Würmer zertritt. zumindest an dieser Stelle, und ich finde auch an ein paar Stellen in der Bibel, ist es Gott, der sich klein macht, um uns zu sagen, dass etwas Großes in unserem Leben liegt. Weihnachten passiert das dann nochmal ganz besonders. Und die letzten Male haben wir ja so ein bisschen was von David gehört und seinen Liedern. Und mir fiel ein Lied ein von ihm, wo das drin vorkommt, dass er Gott begegnet und gleichzeitig etwas über sich selber lernt, und zwar etwas Überraschendes. Ich lese mal ein paar Verse aus diesem Lied vor. Er sagt, ich bestaune den Himmel, Psalm 8 ist das, das Werk deiner Hände, den Mond und all die Sterne, die du geschaffen hast. Wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend. Er begegnet Gott und bemerkt, der ist riesig, ich bin klein, ja. Aber dann, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlte nicht viel und er wäre wie du. Also das ist ja eigentlich irre. Eigentlich, sagt David, eigentlich müssten wir völlig unbedeutend sein, wenn wir uns Gottes Größe angucken und unsere Kleinheit. Aber wir sind es nicht. Irgendwie in dem Moment, wo er hier in diesem Lied Gottes Größe bemerkt, bemerkt er auch, wer er selber ist. Und kann von sich sagen, hey, da ist ein Wert bei mir. Denn Gott gibt sich mit mir ab. Denn Gott treibt sich auf dem Dreschplatz von Gideon rum. Denn, und das sage ich jetzt einmal so, ich glaube, er lümmelt sich schon längst in der Nähe von deines Lebens ab. Und du bist für ihn von Wert. Du bist wichtig. Wenn du Gott begegnest, wirst du nicht nur einen großen Gott begegnen, sondern du wirst auch merken, dass er ein Stück weit ein Gott ist, der an dich glaubt. Mag sein, dass du das nicht sehen kannst, mag sein, dass das sonst niemand in deinem Leben sieht, aber auf eine gewisse Weise glaubt Gott an dich und sieht etwas in dir und sieht, dass du etwas verändern könntest, deinen Fußabdruck hinterlassen könntest, dass du für etwas kämpfen könntest, dass es etwas gäbe, was deinem Leben Bedeutung verleiht, wenn du nur den Mut hättest, an Gott zu glauben und dadurch auch ein Stück weit an dich. Okay, ich weiß nicht wann, aber irgendwann im Laufe dieses Dialogs von eben hat Gideon geschnallt, oh, das ist nicht ein normaler Fremder da. Irgendwie hat er geschnallt, hier könnte es Gott sein, der mit ihm redet. Jedenfalls tritt dieser Fremde mit diesem Glauben von sich selber auf. Denn er, jetzt erzähle ich mal ein bisschen und lese nicht weiter, er sagt, hey, ich brauche ein Zeichen, dass du wirklich von Gott kommst. Und er läuft dann irgendwie weg, ich habe das nicht ganz begriffen, warum er das tut. Er kocht ihm irgendwie ein richtiges Festmahl. Er kocht ihm einen Ziegenbock oder was, schlachtet er und bringt das Ganze dann hin und sagt, hey, warte, bis ich wiederkomme. Der wartet auch, er kommt mit dem ganzen Partyservice da wieder. Und dann fällt irgendwie Feuer vom Himmel oder der Engel schickt es, jedenfalls verbrennt irgendwie das Ganze, ohne dass der Engel das auf ist. Ne? Und das ist so für ihn das Zeichen, wow, hier ist aber wirklich was am Gehen. Und er glaubt. Und dann lese ich weiter, in derselben Nacht erhielt Gideon vom Herrn den Auftrag, nimm den siebenjährigen Stier deines Vaters, geh auf den Gipfel des Berges, reiß den Altar Baals ein, einer dieser Götzen, die Israeliten angefangen haben anzubeten, der auf dem Grundstück deines Vaters steht, und hau den geweihten Pfahl daneben um, bau an derselben Stelle einen Altar für mich, den Herrn, aus aufeinandergeschichteten Steinen, genau nach der Vorschrift, und opfere mir auf dem Altar den Stier als Brandopfer. Verwende als Brennholz den geweihten Pfahl, den du umgehauen hast. Gideon nahm 10 von seinen Knechten mit, offensichtlich denkt er, dass vielleicht braucht er sie zum Steine schleppen oder er hat irgendwie das Gefühl, das könnte gefährlich werden, und machte alles, wie der Herr es ihm aufgetragen hat. Er tat es jedoch im Schutz der Nacht, weil er sich vor seinen Angehörigen und den Männern der Stadt fürchtete. Am nächsten Morgen entdeckten die Männer der Stadt, dass der Baalsaltar eingerissen war, der geweihte Pfahl abgehauen und auf dem neu errichteten Altar ein Stieropfer dargebracht worden war. Sie sagten zueinander, wer hat das getan? Sie fragten überall herum und jemand sagte, das war Gideon, der Sohn von Joasch. Da gingen die Männer der Stadt zu Joasch und verlangten von ihm, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben. Er hat den Altar Baals eingerissen und den geweihten Pfahl umgehauen. Aber Joasch sagte zu allen, die drohend um ihn herumstanden, was mischt ihr euch ein? Nee, was mischt ihr euch in die Angelegenheiten Baals ein? Ist es vielleicht eure Sache, für ihn einzutreten? Wenn er ein Gott ist, soll er selber kämpfen und sich dafür rächen, dass man seinen Altar eingerissen hat. Wer ihm zu Hilfe kommt, soll es mit dem Leben büßen und den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Weil sein Vater gesagt hatte, Baal soll selbst gegen ihn kämpfen, nannten sie Gideon von da an auch Jerubbaal. Ich finde, Gideon hat sich ganz schön verändert nach dieser Begegnung mit dem Engel. Er reitet noch nicht auf dem schwarzen Pferd da so hin und her und rekrutiert seine Truppen, aber er tut etwas Mutiges. Er outet sich als einer, der von nun an Kultplätze demoliert und einen anderen Gott anbetet. Und das ist nicht ungefährlich, merkt ihr, wenn man das so durchliest. Ne? Wenn Gott in dein Leben tritt Und wenn du ihn bemerkst und dich auf ihn einlässt, dann wird das Erste, wozu du dich herausgefordert siehst, das sein, dass du einige alte Götter vom Thron stoßen wirst. Und es könnte sein, dass andere das bemerken. Also sollte in deinem Leben plötzlich Gott eine Rolle zu spielen beginnen, dann wird es einfach deine Sicht auf die Dinge verändern. Die Sicht deines Lebens. Wenn du zum Beispiel schon lange daran leidest, dass etwas in deinem Leben schief geht, dass das Leben wehtut und dass jemand etwas ändern müsste, dass du irgendwie was ändern wolltest und du kämpfst schon die ganze Zeit, dann wirst du jetzt Veränderung, Hilfe, Hoffnung, Zukunft plötzlich aus einer anderen Richtung erwarten, als du es bisher getan hast. Es könnte sein, dass Leute das bemerken. Vorgestern saß ich im Enchilada mit einem Freund, er ist auch Pastor. Und wir haben uns gerade so ein bisschen zum ersten Mal getroffen, uns ein bisschen kennenzulernen. Und dann lief von ihm ein Bekannter vorbei und er setzte sich auch an den Tisch. Saßen wir so ein paar Minuten da um den Tisch zu dritt. Und ich kannte ja den anderen jetzt gar nicht. Und dann ging mein Kollege hier weg, Telefon anrufen, ich saß jetzt mit ihm allein da. Und dann fragte er mich, Pastor bist du. Ist ja auch eigentlich eher eine seltene Berufswahl so heute. Und ich sag, an dem Tisch, wo wir sitzen, waren wir schon zwei, ne? Also, okay, aber was er damit meinte, ne? Ich würde es nicht machen. Und ich dachte so für mich, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es Gott gibt und dass er in mein Leben reinredet und dass es extrem wichtig ist, für jeden Menschen Gott kennenzulernen, dann ist das wirklich der ätzendste Beruf, den man wählen könnte. Dann macht es wirklich null Sinn. Und ich kann manchmal nicht verstehen, warum Leute das tun, diesen Beruf ergreifen, obwohl sie ja nicht davon ausgehen, dass Gott so richtig in unser Leben was zu tun hat. Manche noch nicht mal so richtig glauben, dass es ihn überhaupt noch gibt. Aber sie sind trotzdem Pastoren. Das ist mir irgendwie schleierhaft. Aber es kann sein, solltest du Gott wirklich treffen, dass sich Werte in deinem Leben verschieben und du Dinge tust, wo andere sagen, würde ich jetzt so nicht machen. Das muss nicht Pastor sein, ne? Also brauchst du keine Sorge haben. Aber es kann sein, dass es dein Leben auf den Kopf stellt. Vielleicht jedenfalls zum Teil. Plötzlich ist deine Hoffnung in deinem Leben und sie gründet sich aber auf etwas, woran du vorher nicht geglaubt hast. So wie Gideon, ne? Der sagt vorher, Gott, wenn Gott mit uns wäre, hey, dann sähe es aber anders aus. Und jetzt reißt er plötzlich heidnische Altäre ein. Gott kennenlernen wird bedeuten, dein Leben zu verändern. Und Leute werden finden, dass du komische Dinge tust oder komische Dinge glaubst und neue Dinge für dich wichtig sind, seit du mit diesen merkwürdigen Typen unter dem Baum geredet hast. Okay, was wäre also, wenn du Schmerz in deinem Leben kennst und jetzt plötzlich anfängst, darauf zu hoffen, dass Gott etwas daran ändern könnte? Was würde das in deinem Leben bedeuten? Wäre das krass? So, wir gehen weiter in der Geschichte. Jetzt wird es nämlich heiß bei Gideon, denn jetzt kommen die Feinde. Und jetzt wird sich zeigen, ob Gideon seinen Glauben, seinen Gott, auch seinen Glauben ein Stück weit an sich selbst, ob er das völlig überschätzt hat und ob er untergeht als religiöser Spinner oder ob das Ganze, was da neu in sein Leben reingekommen ist, Sinn macht. Und ob wirklich etwas an Bedeutung in seinem Leben ist. Die Feinde kommen, sie kommen gesammelt, sie kommen wie immer wie Heuschrecken und Gideon macht mobil, ja? Jetzt reitet er auf dem schwarzen Pferd. Und interessanterweise, die Leute folgen ihm. Und da steht so eine kleine interessante Bemerkung in dem Text, den ich jetzt hier nicht vorlese, weil es zu lang ging. Da steht, der Geist des Herrn nahm Besitz von ihm. Er hat diesen riskanten Weg eingeschlagen und er erlebt jetzt Gottes Nähe auf eine ganz merkwürdig neue Weise. Er bekommt eine innere Kraft, die nicht seine ist. Der Fremde da unter dem Baum hat ja zu ihm gesagt, hey, ich werde mit dir sein. Und das erlebt er jetzt. Und vielleicht haben seine Augen geleuchtet wie die Augen William Wallace. Denn die Leute folgen ihm wirklich. Sie spüren irgendwie, da weiß einer, was er tut. Und er tut das nicht nur so aus eigener Kraft. Gideon selbst ist sich übrigens überhaupt nicht so sicher, ob das Ganze wirklich so klappt. Das ist eigentlich interessant zu lesen. Hätten wir mehr Zeit, könnte man da auch noch Sachen drüber erzählen. Aber er braucht nämlich noch zweimal ein Zeichen. Das mit dem Feuer war ja schon gut, aber dann sagt er, hey, also wenn du das wirklich willst, dass ich gegen die Midianiter kämpfe, dann pass auf, ich habe hier so ein Vlies, so eine Wolldecke oder was immer. Und er legt das aus und sagt, morgen früh, wenn der Tau da ist, dann will ich, dass es überall nass ist, nur das Vlies soll trocken sein. Und das ist dann das Zeichen. Und dann passiert das. Und er ist erstaunt und sagt am nächsten Morgen, ey Gott, sei nicht sauer, aber ich brauche noch ein Zeichen. Wir machen es heute Nacht genau umgedreht. Ich möchte, dass alles trocken ist, nur das Vlies ist nass. Ich weiß übrigens nicht genau, was zuerst war. War vielleicht auch andersrum, ja. Aber und das passiert dann wieder. Man könnte jetzt darüber reden, wie ist es eigentlich, wenn wir so Zeichen fordern? Also ist schon schräg, ne? Jedenfalls kommt dann die Schlacht. Und er hat 32.000 Männer im Rücken, die mit ihm kommen. Und das ist nicht übel, aber die anderen sind 135.000. Und mit 32.000 gegen 135.000 macht wenig Spaß. Und jetzt kommt die Theaterszene. Heute mal ein bisschen am Ende. Also ihr lebt Gideon jetzt. Wo ist er denn? Ist er da? Ja.
Gideon?
Ja?
Ich habe nachgedacht. Du hast doch keine Angst vor den Midianitern, oder?
Nein, nein.
Nun, wir wollen doch nicht, dass irgendjemand auf die Idee käme, damit anzugeben, Israel hätte sich selbst gerettet, oder?
Nein, natürlich nicht, um Himmels Willen.
Und da hatte ich eine Idee.
Ja, gut, und die wäre?
Nun, ich dachte mir, wir könnten die Armee noch ein wenig verkleinern.
Oh. Ja, gar keine so schlechte Idee. Wir könnten, ja, das wäre eine gute Situation, um die Armen und die Kranken und die Schwachen loszuwerden. Und ein paar von den ganz Jungen, das dürften dann so ein paar hundert...
Ich dachte, du könntest verkünden, dass jeder, der Angst hat, nicht zu kämpfen braucht.
Oh je, Mini.
Das müsste einiges ausmachen, oder?
Das müsste einiges ausmachen.
Gut, dann geh und sag es ihnen.
Halt mal, warte mal, ich hole nur noch mein Vlies.
Nein, nein, kein Vlies mehr. Geh einfach und sag es ihnen. Ich warte hier, okay?
Okay.
Und, wie lief es?
Gut.
Sind viele gegangen?
22.000. 22.000 sind nach Hause! Gott! Bist du sicher, dass das eine gute Idee war? Du erwartest doch nicht wirklich, dass ich mit 10.000 gegen die Midianiten angreife. Nein, das willst du nicht wirklich. Du willst es doch, oder?
Nein, die Midianiter mit einer Armee von 10.000 Leuten angreifen? Natürlich nicht.
Bin ich aber erleichtert.
Nein, nein, das sind noch viel zu viele.
Ich hole mal Vlies.
Nein, hör zu. Ich habe eine wirklich gute Idee, wie wir die Armee noch ein wenig verkleinern können.
Ach ja, und die wäre, jeder, der nicht in Öl gedrängt und gekocht werden möchte, der kann nach Hause gehen. Das dürfte uns auf eine kleine Minderheit kompletter Vollidioten reduzieren.
Nein, ich habe eine wirklich interessante Idee. Führe die 10.000, die geblieben sind, hinunter ans Wasser und schau zu, wie sie trinken.
Ans Wasser?
Genau.
Und ich soll zusehen, wie sie trinken.
Richtig.
Gott. Nach meinem letzten taktischen Triumph sprachen sie sowieso schon so viel dafür aus, mich in eine Klapsmühle zu stecken. Und nun willst du, dass ich wieder hinuntergehe zum Hügel und dem Herr sage, es soll doch bitte ans Wasser gehen, damit ich ihnen beim Trinken zusehen kann? Sie könnten sich fragen, warum ich das möchte. Gott, ich weiß, ich werde bereuen, dass ich das gefragt habe, aber warum sollte ich wollen, dass sie das tun?
Tja, weißt du, all diejenigen, die sich hinknien und direkt aus dem Fluss trinken, die schicken wir nach Hause, klar? Und wir behalten die, die das Wasser aus der Hand lecken.
Na klar! Warum bin ich selbst drauf gekommen? Genauso machen wir das! Ich gehe gleich los!
Wie sieht's aus?
300 sind noch übrig. Zelte und Vorräte. Für 32.000 Mann. Für 300 handverleckter Männer. Aber immer noch zu viel, nehme ich an. Warum schicken wir nicht gleich alle nach Hause? Dann gehe ich eben so runter und regle das selbst.
Ganz alleine? Nein, das wäre zu viel verlangt. Obwohl, die Idee ist gar nicht so schlecht. Vielleicht werde ich das selbst einmal irgendwann ausprobieren.
Gott?
Ja?
Ich habe Angst.
Natürlich hast du Angst. Aber ich habe da eine wirklich tolle Idee.
Nein, nicht schon wieder.
Doch, du machst es so. Du gehst heute Nacht getarnt in das Lager der Midianiter hinab und wenn du dort bist...
Das ist übrigens in diesem in dem biblischen Grundtext sind da irgendwie Worte durcheinander gekommen, dass man gar nicht so richtig weiß, behält er jetzt, sind die 300 jetzt die, die es aus der Hand getrunken haben oder die, die direkt aus dem Fluss trinken? Es ist, glaube ich, genau andersrum, wie es hier gespielt wurde. Die meisten schöpfen es aus der Hand, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Und er behält die, die so wie die Pferde direkt aus dem Wasser saufen. Also man könnte sagen, die Zivilisierten gehen nach Hause und er behält wenigstens so die 300 Tiere unter diesen Leuten, ja? Sie haben dann übrigens gewonnen. Gott hatte ja wieder so eine Idee, nachzulesen in Richter 7, wie sie das gemacht haben. Es war eigentlich kein Wunder. Es war eine Kriegslist, aber dass diese Kriegslist funktionierte, das war wiederum ziemlich wundermäßig. Aber was mir abschließend noch zu sagen wichtig ist, die Tatsache, dass Gott an dich glaubt, die habe ich ja eben ein bisschen betont, ne? Die bedeutet nicht, dass du der Held der Geschichte bist oder sein sollst. Gideon war Realist. Er sagt zu Recht, hey, ich kann das nicht. Ich kann die Midianiter nicht aus dem Land werfen. Und er konnte es wirklich nicht. Und er hätte es wahrscheinlich auch mit 32.000 nicht gekonnt. Wahrscheinlich hätten sie verloren. Wenn also Gott an dich glaubt, wenn Gott in dir jemand sieht, der eine Bedeutung hat, eine Berufung, eine, ja, etwas, wofür du geboren bist, dann heißt das nicht, dass du der Held sein sollst. Das ist bei Gott irgendwie immer so eine merkwürdige Mischung aus dem, was nur Gott tun kann und dass er uns irgendwie trotzdem daran beteiligt. Dass er uns auf irgendeine komische Weise trotzdem braucht. Und ich glaube, in deinem Leben, da wird sich vielleicht gar nichts verändern, wenn nicht du es bist, der aufsteht und sagt, ich will. Ich tue es. So. Und ich glaube sogar, dass das bei jedem von uns irgendwie, dass es etwas gibt, was vielleicht nur wir tun können, an dem Ort, wo wir sind, an die mit den Leuten, die wir kennen. Keine Ahnung, das sind vielleicht diese großen Dinge hier. Aber dass es etwas gibt, wo Gott sagt, hey, das kannst eigentlich nur du. Etwas, wofür du geboren bist, berufen bist. Aber nicht, weil du das jetzt so gut kannst. Weil du der Held bist. Sondern weil ich das durch dich tun will, aber nicht ohne dich. Und ich kann diese merkwürdige Mischung aus dem, was Gott tut und dass er uns trotzdem dabei braucht, nicht so richtig auseinander klamüsern so. Ich weiß, dass es komisch ist, aber so ist Gott. Er verändert unser Leben, er will das tun, aber auf eine komische Art und Weise macht er manche Dinge nicht an unserer Stelle. Die nimmt er uns nicht ab. So wie er, also ich meine, an seiner Stelle hätte man ja sagen können, hey, du machst das mit 300, dann schaffst du es auch mit 299. Was brauchst du mich bei dieser Show noch? Zieh das durch und ich gehe nach Hause. Gott braucht uns. Und wenn du dich fragst, warum, dann vielleicht, weil er uns gerne wertschätzt. Und ich glaube auch ein Stückchen, weil dein Leben, das, was ich in deinem Leben tun kann, immer noch in deiner Hand bleiben soll. Weil es immer noch dein Leben ist und nicht in deinem Leben Dinge passieren, ohne dass du es willst. Und weil es letztlich deine Entscheidung sein soll. Aber wenn du wie Gideon denkst, hey, ich kann das eigentlich nicht. Wer bin ich eigentlich schon? Ich bin der Jüngste oder Schlimmeres. Dann wisse, das ist gar nicht so eine schlechte Einstellung. Und Gott sagt dir vielleicht, ja, du kannst es wirklich nicht. Darum geht es eigentlich auch nicht. Du musst gar nicht der Held sein. Ich will gar nicht, dass du der Held wirst. Ich finde auch, dass du es nicht kannst. Tu es trotzdem. Diese Gideon-Geschichte, man könnte ja sagen, geht es um Berufung, ne? Was sieht Gott in meinem Leben? Wozu fordert er mich heraus? Ich weiß nicht, ob du dich irgendwo wiedergefunden hast. Lass sie einfach mal sacken und hör dir die nächsten drei Geschichten an, die ganz anders sind. Wo Leute ganz andere Charaktere sind und auch zu ganz anderen Dingen herausgefordert werden. Nächstes Mal geht es um Born to be Faithful. Und dann Wild. Schau einfach mal, wo du dir das begegnet. Und ich hoffe, dass diese komische Geschichte eines Kriegsführers, ne, die ja mit unserem Leben gar nicht viel zu tun hat, so, wer von uns ist das schon? Dass du trotzdem dem auf die Spur kommst, was Gott in deinem Leben sieht, wo dein Wert liegt, was das ist, wo er darauf wartet, hey, steh auf und tu es. Ich fasse nochmal zusammen, was mir heute an dieser Story hier wichtig geworden ist. Waren im Grunde 5 Punkte, auch wenn ich heute keine Lust hatte, das in so 5 Punkten aufzuzählen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie nicht, ich zeige euch nur ein paar Bilder. Aber ich habe 5 Punkte. Sie heißen ungefähr so. Das erste war, Gott begegnet uns oft dann, wenn es in unserem Leben dunkel ist. Also wenn wir die Welt als eine Welt des Schmerzes erleben. Oft ist das die Zeit, wo Gott sich irgendwie zeigt bei uns. Und deswegen war das zweite, schau dich um, vielleicht sitzt Gott schon irgendwo mitten auf deinem Grundstück. Und glaub nicht, dass du ihn direkt erkennen wirst, wenn er mit dir redet. Und dann das dritte und mir das Wichtigste, manchmal erkennt man Gott daran, dass er jemand ist, der an uns glaubt. Der an dich glaubt. Und das vierte war, wenn du dich auf diesen Gott einlässt, dann kann das bedeuten, dass sich dein Leben ziemlich verändern wird. Eventuell wirst du so ein paar Altäre einreißen. Und das fünfte, da könnt ihr euch leicht merken, wenn ihr hier an den Christian denkt und sein Theaterstück, du bist nicht der Held. Du bist nicht der Held, aber ohne dich macht Gott es aus irgendeinem merkwürdigen Grund trotzdem nicht. Amen. Wir beten noch zusammen. Steht nochmal dafür auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass deiner Größe zu begegnen nicht bedeutet, dass uns das runterdrückt, sondern dass du uns aufrichtest. Ich danke dir für unseren Wert, den wir in deinen Augen haben. Und ich bete, dass du uns persönlich hilfst zu erkennen, was du siehst in unserem Leben. Das kann uns nicht irgendwie so eine Predigt liefern, sondern das muss jeder für sich selber entdecken. Und ich bete, dass du in dieser Weise zu uns redest, dass wir Hoffnung bekommen, den Sinn erkennen, sehen, worin unsere Chance liegt. Ich danke dir für die nächsten Wochen und ich bete, dass du uns segnest in dieser Zeit. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.